gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt mit dem neuen, effizienten Stadtflitzer Citroën C3. Und dem vielseitigen, familienfreundlichen Allrounder, dem neuen Citroën C3 Aircross.
Roger gegen Markus, an diesem Montag, die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir reden über den Peter Spuhler und die Bauern von der Schweiz, über den Parmelin und seine Aussage, ein Deal ist ein Deal. Dann WM-Skandal, Trump und Infantino machen etwas, was die ganze Welt den Kopf schüttelt. Und der korrupteste Präsident der USA, wie man jetzt weiss. Fangen wir an mit dem Peter Spuhler, SVP-Schwergewicht, langjähriger Nationalrat, Grossunternehmen, ist gegen die Forderung der Bauern, wo sie sagen, wir wollen 800 Millionen für unsere Zustimmung für ein Abkommen mit südamerikanischen Ländern, Mercosur. Hat sehr viel Aufmerksamkeit damit über. Deine Meinung, Markus?
Ja, Peter Spuhler hat recht. Das geht nicht. Das ist eine unglaubliche Erpressung oder ein Powerplay vom Bauernverbandspräsident Markus Ritter. Und ja, ist auch ironisch, weil es sind jetzt alles SVPler, die untereinander streiten. Der Parmelin ist der zuständige Bundesrat. Ist meiner Meinung nach völlig falsch vom Bauernverband. Aber es zeigt halt, dass auch innerhalb von der Wirtschaft, Arbeitgeberverband, Econis Suisse und Bauernverband, ja, häufig nicht mehr so gut können kooperieren. Früher war das ein ungeschriebenes Gesetz, dass Bauern die Exportindustrie unterstützen, ihren Freihandelsbemühungen, und gleichzeitig haben sie dafür Subventionen bekommen. Und das funktioniert offensichtlich nicht mehr. Man muss aber relativieren, so wichtig ist halt leider auch Mercosur nicht.
Also es ist doch immerhin das, was man machen will. Vor allem die Leute, die sagen, wir brauchen die Bilateralen nicht, sagen, wir brauchen Freihandelsabkommen. Und Mercosur ist dann eines der grösseren Projekte in diesem Bereich. Aber die Bauernlobby in Bern ist ja sehr stark, obwohl die Bauern eigentlich nur 0,6% vom Bruttosozialprodukt der Schweiz beitragen und dafür 4 Milliarden jedes Jahr überkommen. Und jetzt haben sie aber das Gefühl, sie haben eine grosse Stärke im Parlament, die überproportional ist, eben wenn man ihre Bedeutung anschaut für die Wirtschaft. Und jetzt ist Spuhler gegen Bauern, SVP gegen SVP.
Ja gut, der Spuhler ist natürlich jetzt nicht mehr in dem Sinne so im Zentrum von dieser Partei, hat dort auch nicht mehr so viel zu bewegen, aber wird natürlich von den Medien auch immer gern gebraucht als SVP-Dissident. Also hat auch bei der 10-Millionen-Initiative sich ja gegen die Initiativen ausgesprochen, was die SVP auch nicht so gefreut hat. Und jetzt da bei den Bauern, finde ich, da habe ich jetzt noch eine andere Meinung als jetzt bei der Initiative. Da finde ich, hat er völlig recht. Und Markus Ritter hat den Bogen überspannt, das geht so nicht. Aber gleichzeitig, ich will es noch einmal betonen, ich meine, Amerika als Handelspartner ist 11-mal wichtiger als ganz Mercosur. Deutschland allein ist 9-mal wichtiger, was Handelsvolumen betrifft. Es ist etwas, das ein Potenzial hat. Ich meine, Brasilien ist ein interessantes Land, Argentinien sowieso jetzt mit dieser neuen Regierung. Aber es ist halt noch nicht so wahnsinnig wichtig. Deshalb wird, ja, am Schluss wird irgendein Kompromiss rauskommen.
Also, wird das durchkommen? Ja oder nein? Wir wissen, es gibt überall Einsparungen in Bern, außer bei Militär und Landwirtschaft. Also, das ist genau dort, wo die SVP dahinter ist. Und er hat natürlich Eigeninteressen als Unternehmer, ist legitim, hat viele Arbeitsplätze geschaffen in der Schweiz, leidet auch unter dem hohen Schweizer Franken. Er darf sich also auch äußern und er macht das. Und die Frage ist, was meinst du für sein Standing innerhalb von der SVP? Was verändert sich durch das jetzt?
Ja, nichts. Das war immer schon so, dass der Peter Spuhler ab und zu eine so ein bisschen Economy-Swiss-freundliche Meinung geäussert hat. Aber er ist immer SVP geblieben, wird auch SVP bleiben, wird immer ein Gewicht haben in dieser Partei. Aber er ist natürlich nicht mehr so aktiv. Das ist der Punkt. Und das wird ihn jetzt in den nächsten Jahren noch begleiten, dass die Leute eher sagen, du bist da an der Seitenlinie, du sollst dich nicht einmischen. Aber der Peter Spuhler ist ein genialer Kommunikator, ist einer der besten Leute in den Medien, ist ein super Unternehmer. Also von dem her, ist das für die SVP jetzt ein bisschen unangenehm, aber es ist ja vor allem der Bauernverband, der jetzt hier betroffen ist, und der Bauernverband tut jetzt auch pokern. Ich möchte aber noch schnell etwas gleich schnell richtigstellen, wo du falsch sagst. Erstens, der grösste Posten, den wir haben in Bern, ist natürlich der Sozialstaat, und dort wird gar nichts gekürzt. Das ist vollkommen die Legende, zu sagen, Militär wird nicht gekürzt und Landwirtschaft. Militär haben wir in den letzten 30 Jahren praktisch zu einer Globi-Truppe abgekürzt. Das stimmt nicht. Asylpolitik ist viel teurer, Verkehr ist viel teurer, Bildung ist viel teurer, und das sind alles Bereiche, wo immer Wachstum, 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 Wachstum Wachstum sind. Die Landwirtschaft hat man nicht wahnsinnig ausgebaut, ist praktisch am Stagnieren, was die Ausgaben betrifft. Die Asylpolitik ist teurer heute als die ganze Landwirtschaft. Das ist nicht wahr.
Also, das muss man alles auch noch relativieren. Ich habe die Zahlen jetzt nicht da, aber die Asylpolitik ist ganz sicher etwas, das nicht so hoch ist. Das ist
4 Milliarden. 4 Milliarden.
Und die Landwirtschaft auch? Das
ist auch 4 Milliarden, also. Aber da hast du noch die ganzen Gemeinden und die ganzen Kantone, wo die Landwirtschaft natürlich viel weniger überkommt. Also die Asylpolitik ist viel teurer als die Landwirtschaft.
Und das Militär wird jetzt auch viel teurer.
Wahnsinnig schwer da. Bis jetzt ist noch keine Finanzierung da. Wir warten jetzt, bis alle Kriege vorbei sind auf dieser Welt, bis wir wieder eine Armee haben.
Das glaube ich nicht. Also reden wir über den Bundesrat Parmelin. Er war letzte Woche in Washington, um endlich ein Zollabkommen mit den USA zu schliessen. Du hast ja mit deinen Insider-Kenntnissen, die du da immer bringst, in dieser Sendung schon vor Monaten gesagt, wir sind kurz vor dem Abschluss und jetzt ist nichts mehr, jetzt heisst es plötzlich nein, es gibt gar kein Abkommen. Ende Monat läuft ja das aktuelle Zollgerüst von Trump aus, muss sich irgendetwas Neues ausdenken. Man hat gehört, man will die Schweiz irgendwie bestrafen wegen Zwangsarbeit und vorher war ja das Defizit von den USA in der Handelsbeziehung gegenüber der Schweiz, weil die Schweiz angeblich mehr exportiert als importiert aus Amerika, hat sich in der Zwischenzeit geändert. Und was sagt der Herr Parmelin? Er ist zurückgekommen und hat gesagt, ein Deal ist ein Deal. Aber hat er gar keinen Deal? Hat er nicht einmal können reden mit denen? Obersten?
Ja, ist ja gleich. Wir machen jetzt einseitig sehr viele gute Sachen.
Aber ist doch kein Deal?
Erstens für uns gut ist. Mal, es ist ein Deal. Und zweitens, du musst immer auch sehen, die Politiker müssen auch für die Galerie reden. Da geht es jetzt auch darum, gegenüber den Amerikanern zu sagen, wir wollen den Deal, wir sind immer noch dabei und so weiter. Auch die Amerikaner unter Druck setzen. Der Guy Parmelin macht alles
natürlich,
indem dass wir jetzt Vorleistungen bringen. Die Amerikaner kommen wahnsinnig in den Zugzwang. Sie wissen ganz genau, sie haben einen Präsidenten, der unberechenbar ist. Aber die Leute, die mit Parmelin und mit den Budliger verhandeln, die sind natürlich sich bewusst, dass die Schweiz sehr viele Vorleistungen jetzt bringt, auf dem Verordnungsweg. Und das ist auch meiner Meinung nach völlig die richtige Taktik, weil bei uns, wenn wir ein richtiges Abkommen würden, schliessen mit den Amerikanern, geht das ins Parlament, es gibt ein Referendum von links. Das wäre 2 Jahre gegangen, bis das überhaupt Stand kommt. Jetzt tut der Bundesrat einfach die Sachen machen, die er kann, über einen Verordnungsweg. Und das ist gut, weil das alles natürlich gegenüber den Amerikanern signalisiert. Wir stehen zu unseren Versprechungen. Wir machen alles. Jetzt erwarten wir, dass ihr auch das macht und die Amerikaner kommen in Zugzwang. Noch eine ist die Taktik von Parmelin, die nicht nur Parmelin ist, sondern ganz, also SECO auch, aber auch Swiss American Chamber of Commerce steht dahinter. Das ist alles sehr intelligent.
Es ist alles ganz anders. Man tut den Amerikanern nicht unter Druck setzen, wenn man Vorleistungen macht. Vor allem bei einem Trump nicht. Beim Trump wirkt ja nur Gegendruck, nur wenn man irgendwie ihn kann unter Druck setzen, wie man gesehen hat, wie das Chinesen gemacht haben und teilweise auch die EU gemacht haben. Die Schweiz hingegen, die geht auf die korrupte Welle, die tut ihn bestechen mit Rolex-Uhren und Goldbarren etc. Und jetzt mit Vorleistungen, da muss sich doch der Trump einfach irgendwie das Gefühl haben, die haben ja schon kapituliert, bevor man überhaupt redet. Es ist genau das Gegenteil. Es ist schändlich, wie man vorgegangen ist und auch noch ineffizient. Und darum, alles das, was du erzählt hast, eben, wir sind jetzt kurz vor einem Vertrag, alles anders.
Nein, das ist nicht wahr. Das Abkommen gilt und das Abkommen ist auch in unserem Interesse nicht, dass wir wollen gar kein Abkommen, weil das bringen wir bei uns im politischen Prozess gar nicht in nützlicher Frist. Aber deshalb macht der Parmelin alles richtig. Die Vorstellung, dass du, wo du hast, dass man als Schweiz Amerika unter Druck setzen kann.
Entschuldigung,
die ist naiv.
Wir
haben die Amerikaner nie unter Druck gesetzt, sondern wir haben die Amerikaner auch, wo die Unternehmer dort eingegangen sind. Es ist nicht der Goldbarren, der wichtig ist. Es sind die Investitionen, die wichtig sind, wo die Schweizer aufgezeigt haben. Schaut das Defizit, das wir haben. Wir anerkennen das. Wir sehen hier das Problem. Wir machen alles, dass das Defizit wegkommt. Das ist der Grund.
Du hättest mir jetzt eben zu viel wieder.
Du hast vorher gesagt, sie hätten nachgegeben. Sie haben niemand nachgegeben.
Doch.
Sie haben niemand nachgegeben und sie haben vor allem aber auch nicht können irgendjemand unter Druck setzen.
Also du hast gesagt, wir haben sie unter Druck gesetzt, indem wir Vorleistungen gebracht haben. Das hast du mehrfach in der
Sendung Zugzwang habe ich gesagt. Das ist ein anderes Wort. Zugzwang ist ein anderes Wort. Weil du nachher die Amerikaner in eine Situation bringst, wo sie ständig wortbrüchig sind. Und die Amerikaner, abgesehen von Trump, haben das Problem mit dem.
Nein, aber der Trump hat überhaupt kein Problem. Und die Frage ist, ob er überhaupt einen Deal machen mit dem Donald Trump, der das bei jeder Gelegenheit brechen kann und brechen tut, wie wir jetzt erlebt haben, oder?
Nein, der Punkt ist, wir wollen am Schluss wird es so sein, dass wir 15% bekommen, wie fast üblich wird mit Amerika. Amerika wird nie mehr runtergehen. Und das wird auch unter einer demokratischen Regierung sich nicht mehr ändern. Man muss sich mit dem abfinden. Zweitens, wir machen die Vorleistungen, damit wir den Deal überkommen. Und den Deal werden wir so überkommen, weil die Amerikaner werden wortbrüchig. Ob der Trump jetzt das nachher vollzieht oder nicht, sehen wir noch. Der Trump ist nur noch 2,5 Jahre und die Zeit läuft auch gegen den Trump.
Also, das ist wieder so ein halber Schritt wieder zurück und so nur noch 2,5 Jahre. In diesen 2,5 Jahren kann er noch unglaublich viel Unheil anrichten. Und jetzt hat er gerade etwas Neues gemacht. Ein WM-Skandal. Der Trump interveniert bei der FIFA wegen einer roten Karte für seinen wichtigsten Spieler, aber nicht nur er, ist auch noch der Marco Rubio eingesetzt worden, auch der Howard Lutnick als sein Handelsminister, ist alles offengelegt worden, ist nicht einmal verheimlicht. Und der Trump bedankt sich jetzt beim Infantino. Und da frage ich mich eben, gibt es denn dort eine Gegenleistung am Infantino? Könnte dann der Infantino sagen, okay, wir brechen alle Regeln von der FIFA, aber du musst uns tiefere Zins geben in der Schweiz?
Gegenleistung ist schon passiert, weil nämlich die FIFA jetzt eine WM kann durchführen kann. In Amerika, wo wahrscheinlich eine der lukrativsten wird, die FIFA je gehabt hat. Infantino hat einen unglaublich guten Ruf beim Trump und er wird das umnützen. Und von dem her ist völlig aus Sicht von Infantino völlig richtig, was er gemacht hat. Ist zwar völlig unethisch, aber ist völlig richtig. Im Interesse von seinem Verband ist das total richtig. Das Problem ist nur, dass der Trump einfach solche Sachen auch noch gerade öffentlich macht, was früher noch sehr häufig vorgekommen ist. Da bin ich total überzeugt.
Eben,
ich meine, der Schiedsrichterentscheid ist ja auch ein komischer Entscheid.
Also, da ist ja der Trump Spezialist bei Fußball und Schiedsrichterentscheid oder du bist ein Spezialist. Es ist unethisch, aber es ist ja fast gleich, man muss das machen. Das ist eben die Welt von Markus Somm. Das ist die Welt, Moment, ich rede jetzt einmal. Weißt du, du bist einfach ein Monologhalter und kannst nicht vertragen, dass ein anderer auch mal ein bisschen Airtime bekommt. Also, der Trump und der Infantino und der Markus Somm, die sind alle im gleichen Spital krank. Ethik spielt keine Rolle mehr. Korrumpieren ist gut, wenn es zu den richtigen Zielen führt. Und ich glaube, der Infantino wird das nie mehr loswerden, dass man da mitten in einem Turnier die Regeln ändert und der Trump noch sagt, ja, ich kann intervenieren. Und stell dir jetzt vor, Markus, heute Nacht spielen die Amerikaner und die haben dann den Spieler wieder drin, der gesperrt ist, wo ihr wichtigster Mann ist, der 3 Goal geschossen hat. Wenn der jetzt ein Siegesgoal schießt, wie ist denn das?
Das wird gar nicht passieren. Du siehst es einfach falsch. Und ich meine, es ist ja ganz einfach. Erstens einmal die Meinung, dass der Schiedsrichterentscheid sehr problematisch war. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist zum Beispiel die Meinung auch vom Tagesanzeiger. Also von einem Sportjournalist, den ich gut kenne, von der Basler Zeitung, weil er von der Basler kommt.
Es geht nicht um das.
Es geht nicht um das. Es geht um das, dass du zuerst einfach sagst, hey Markus Somm, keine Ahnung, ist kein Experte. Entschuldigung. Ja. Der Tagesanzeiger, der Sportjournalist hat das gesagt. Entschuldigung. Jetzt hör mal auf mit dem Seich. Ich gehe ja auch nicht auf dich los und sage, hey, Röschi Schawinski, keine Ahnung von Geschichten um sich. Das ist doch blöd. Das ist direkt mich auf. Zweitens.
Nein, ich wollte jetzt etwas sagen.
Das ist doch wahr. Es ist ja nicht meine Meinung, sondern es ist eine Meinung, die ganz viele Leute auch haben.
Also Markus, du kommst wirklich nicht raus. Weil ein Entscheid von einem Schiedsrichter ist ein Tatsachenentscheid.
Ja, das weiss
und,
ich auch.
Nein, und darum kann man ihn nachher nicht ändern. Und während einem Turnier kann man auch die Regeln nicht ändern. Und die UEFA unter anderem hat gesagt, die roten Linien seien überschritten worden. Es ist nicht akzeptabel. Das ist ein Präzedenzfall. Man kann das nicht machen.
Ja, und
der Entscheid von jedem Schiedsrichter kann man immer kritisieren, aber es ist ein Tatsachenentscheid.
Ja, aber du hörst nicht zu, ich habe gesagt, der Schiedsrichterentscheid war problematisch. Ich habe nicht gesagt, dass der nicht gilt. Ich habe gesagt, der ist problematisch und da bin ich in guter Gesellschaft mit ganz vielen Leuten, die besser daraus kommen im Fußball als du. Entschuldigung. Und deshalb musst du mich nachher nicht blöd hinstellen, wenn ich die Leute zitiere, die besser daraus kommen als du. Ist doch blöd.
Aber Markus, du verstehst wirklich gar nichts. Es geht doch nicht um einen Entscheid, ob der problematisch ist oder nicht. Er ist gefällt worden und es gibt Regeln und man kann dann nachher das nicht mehr ändern. Ausser man ist der Donald Trump und läutet dann Infantino an und der Rubio läutet an und der Lund Leute da. Und der Infantino macht es. Warum? Weil der Infantino total geschmeichelt ist, dass er so näher ist beim Trump und ihm den Friedenspreis gegeben. Das ist nur noch peinlich gewesen. Aber jetzt hat er die Glaubwürdigkeit von diesem Turnier hat er unterminiert in Amerika und hat genau das gemacht, was man nicht wollte. Die Regeln mitten ineinander und alle Fußballfans, die etwas verstehen, Markus, die sagen, ob ein Schiedsrichterentscheid fragwürdig ist, spielt in dem Fall gar keine Rolle, weil der Entscheid ist gefällt worden.
Der Punkt ist, dass ich dir sage, dass du falsch liest. Du überschätzt das völlig. Es wird überhaupt nichts auslösen. Der Infantino wird alles machen, dass die FIFA Erfolg hat. Und die FIFA hat Erfolg dank dem Entscheid. Das ist vollkommen aus seiner Sicht. Es ist unethisch gewesen, aber es ist aus seiner Sicht völlig das Richtige gewesen. Zweitens, dass im Fußball Schiedsrichterentscheid gibt, wo zum Beispiel grosse, berühmte Mannschaften oder berühmte Spieler, wie zum Beispiel der Ronaldo, bevorteilen. Das ist, seit es Fußball gibt, der Fall. Und das Einzige, was er geändert hat, und das ist halt typisch Trump, dass er es noch öffentlich macht, dass er nachher noch sagt, danke vielmals, Infantino, was er gemacht hat. Aber du glaubst ja nicht, du glaubst ja an Storch. Wenn du das Gefühl hast, nicht früher ist das auch so passiert.
Also, man hat zwei Beispiele gebracht. Das eine war der Ronaldo. Ja, das war ein Fehler gewesen, aber es war nicht innerhalb von einem Turnier gewesen, sondern es war vor dem Turnier gewesen. Das zweite hat man noch erwähnt, der Garrincha 1962. Also Leute, die auf 1962 müssen zurückgreifen, um einen Fall noch zu finden, die sind also wirklich ohne jede Argumentationsliste, die sie anbringen können. Nein, das ist falsch. Und wenn das falsch war beim Garrincha und wenn das falsch war beim Ronaldo und sogar beim Maradona, hat man versucht, dort irgendwie einzugreifen. Und der Sepp Blatter hat gesagt, es sind nicht Politiker gewesen, die haben sich damals nicht eingemischt, sind Sportler. Nein, wir machen es nicht. Und darum kann man das nicht unter keinem Titel rechtfertigen. Dass du das rechtfertigen tust.
Du hörst gar nicht. Du hörst wieder nicht zu. Ich habe nicht rechtfertigt. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe gesagt, aus Sicht von Infantino ist das Richtige. Ja. Und ich glaube, es hat keine Folgen.
Gut, okay, also, hat mich nicht überrascht. Ich sage wirklich, weil der Trump ist nicht nur der schlechteste Präsident, wie du seit Wochen jetzt erzählst, sondern jetzt auch noch der korrupteste Präsident von allen Zeiten. Es ist ja üblich, dass Leute im Präsidentenamt aufs Geld verzichten. Man ist da fürs Land. Der Jimmy Carter hat seine Erdnussfarm müssen verkaufen. Und der Trump geht jetzt an, allein im ersten Jahr von der zweiten Amtszeit, 2 Milliarden ist er reicher geworden. Und das Jahr übrigens nochmal 2 Milliarden. Wir sind jetzt schon bei 4 Milliarden. Und das vor allem mit den lauschischen Geschäften, die es heute gibt im Kryptobereich, wo er selber die Regie führt.
Ja gut, der Punkt ist, ob sie lausch sind oder nicht, ist schwer zu sagen. Sie sind nicht illegal. Sonst wären schon lange in viel grösseren Schwierigkeiten. Sie sind nicht illegal. Aber sie haben ein Geschmäckchen und es geht nicht. Dass er der korrupteste Präsident ist von der amerikanischen Geschichte, weiss ich nicht. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen. Das ist ein Phänomen, das Amerika schon lange plagt. Ihre Politik ist korrupt. Und wie gesagt, das haben wir das letzte Mal besprochen. Das stört mich alles viel, viel, viel weniger, als was der Trump jetzt gemacht hat im Irankrieg. Das ist für mich wichtig. Dass er korrupt ist, finde ich absolut daneben. Ich finde, es wird ein Problem auch für die Republikaner. Es ist nicht gut, aber die Demokraten sind leider halt auch sehr korrupt.
Also, wir müssen jetzt noch sagen, um was es geht. Beispielsweise hat er ja sogenannte Meme-Stocks rausgebracht. Das ist Money for Nothing. Da tut man irgendetwas verkaufen, das null Wert hat. Das ist dann, weil es den Trump rausgegeben hat, auf 75 Dollar hochgegangen. Jetzt ist es bei einem 75. Die Leute haben dort Hunderte von Millionen verloren. Einerseits seine Fans, die ihn glaubt haben, aber noch viel schlimmer. Das sind Leute, die das ganz bewusst gekauft haben, weil sie wissen, wenn der Trump weiss, dass ich das gekauft habe, dann kann ich etwas von ihm bekommen, weil er ja korrupt ist. Ich komme zum Beispiel nicht ins Gefängnis und andere solche Sachen. Und das ist die ganz grosse Korruption, die läuft. Er wird reicher, tut Leute, er lässt sich bestechen und das Ganze geht weiter und das hat er, wie du sagst, ist nicht illegal, wenn wir mal schauen, aber es gibt ja eine neue Regelung vom Supreme Court, wo ja 6-3 auf seiner Seite besetzt ist, dass ein Präsident faktisch alles kann machen, ohne auch nach dem Abtritt aus seinem Amt irgendwelche Folgen müssen gewärtigen.
Also nein, ich finde das alles nicht gut. Ich finde, er hätte das auf keinen Fall machen sollen. Es ist nicht gut, wenn ein Politiker aus seinem Amt Nutzen zieht. Aber er ist nicht der Erste, der das macht. Bill Clinton war ein armer Mann und ist jetzt ein Multimilliardär. Und Milliardär weiss ich jetzt nicht, aber sicher Multimillionär. Nancy Pelosi ist auch wahnsinnig viel reicher geworden. Joe Biden auch. Es ist ein Krebsgeschwür in der amerikanischen Politik auf beiden Seiten vom Parlament. Das ist ein riesen Problem. Korruption ist schon lange da. Der Trump tut auch das wieder speziell behandeln, weil er es erstens viel transparenter macht und das Gefühl hat, er hat ein gutes Gewissen dabei.
Also, wir gehen doch mal zurück. Du hast dich jahrelang echauffiert über die Biden Crime Family. Und hast gesagt, er hat 20 Millionen geholt an Hunter Biden. Es ist zwar nie bewiesen worden, ist auch nicht verurteilt worden, etc. Aber die 20 Millionen, die du so unglaublich gefunden hast, ist 1% von dem, ja, was Donald Trump in einem Jahr gemacht hat.
Es war aber von der kriminellen Energie her ein bisschen etwas anderes gewesen. Er hat Zugang ermöglicht zum Präsidenten, hat im Prinzip den Zugang zum Präsidenten monetarisiert.
Ah, ja.
Und das ist beim Trump, ist das Hauptthema ist Krypto, wo er ein Geschäft, wo er selber daran beteiligt ist, auch fördern, aber andere Leute profitieren von dem auch nicht. Aber grundsätzlich ist es einfach so, Roger, und das kannst du dir auf den Kopf stellen, die amerikanische Politik ist seit 30 Jahren super korrupt. Einer der ersten, der sehr, sehr reich geworden ist im Amt, ist der Bill Clinton. Das war ein Demokrat. Auch sehr reich geworden ist der Joe Biden. Und der ist auch korrupt.
Also,
das macht es nicht besser beim Donald Trump, aber es ist nichts Neues.
Aber du hast es jetzt wieder völlig falsch dargestellt. Es ist natürlich eben nicht nur Krypto, sondern er tut ja das fördern, dass seine Söhne und Söhne vom Lutnik Geschäfte machen, vor allem im Mittleren Osten, am Golf etc. Also das, was du gesagt hast, das hat der Hunter Biden gemacht, den Namen vom Präsidenten benutzt. Das ist noch viel direkter und der Donald Trump hat sich ja noch für 400 Millionen ein Flugzeug von Katar schenken lassen. Das ist alles in dem inne. Also er nimmt das Geld, das er überkommt und lässt sich beschenken eben von Uhren über Gold, über ganze Boeing 747 und jetzt Katar. Also ich meine, das ist ja auch noch grauenhaft, weil Katar, da weiss man, dort war Hezbollah, dort war Hamas etc. Und Katar soll jetzt vermitteln zwischen Iran und Amerika, weil die Iraner gar nicht mehr direkt mit den Amerikanern verhandeln wollen. Jetzt sind sie in Katar und tun irgendwie indirekt fahren. Wie findest du denn das?
Ja gut, vielleicht führt das ja zum Ziel. Und das wichtigste Ziel ist, dass das Regime weg ist am Schluss. Ob jetzt Katar da vermittelt oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Katar lebt schon lange davon, dass sie auf beide Seiten Geld verteilen und für beide probieren zu hofieren. Das ist eine Art, die vielleicht ein bisschen unethisch aussieht, aber für Katar erfolgreich. Und der Bürgerstock ist ja deswegen ausgewählt worden als Treffpunkt, weil Katar eben den Bürgerstock besitzt und wir Schweizer sind noch dumm genug und haben die ganzen Sicherheitskosten auch noch übernommen, einfach aus Eitelkeit. Aber noch eines, Irankrieg ist nicht das Problem, ob jetzt Katar vermittelt oder nicht. Das Problem ist, dass der Trump aufgeht.
Also eben, für dich weitere schlechte Woche. Der Krieg hat nicht angefangen, wieder angefangen. Wie ist die Prognose für die nächste Woche, Markus?
Der Krieg kommt nach dem Sommer, musst du schauen.
Der Krieg kommt nach dem Sommer, nehmen wir das zu Protokoll.
Es ist gut, dass Iran ist, dass Iran dumm genug ist, dass sie da nicht nachgehen, dass sie das Gefühl haben, sie können mit dem Trump machen, was
sie
wollen.
Sie machen, was sie offenbar machen können. Straße von Hormuz ist nicht voll offen. Es gibt keine direkte Verhandlung, auch nicht über Atom, über Missiles oder über ihre Proxys. Es gibt überhaupt nichts. Und das iranische Regime, das wirklich schwach war nach diesen grossen Protesten im Januar und Februar, ist fest im Sattel, hat keine interne Opposition mehr. Und alles, was sich da präsentiert, ist kontraproduktiv. Extrem teuer gewesen. Wir reden von 150 Milliarden, die das gekostet hat. Es war ja nicht eine durchdenkte Aktion gewesen. Und der Markus hofft immer noch, wir hören es da, er hofft auf Krieg und glaubt, dass man das in einem zweiten Anlauf machen kann, den man im ersten nicht geschafft hat.
Ja gut, was willst du denn sonst? Hoffst denn du darauf, dass Iran weiter das Regime an der Macht ist?
Kannst ich kann nicht hoffen. Mit
kannst nicht ernsthaft. Nein, aber der Punkt ist, und deshalb ist der Krieg bisher auch gut gewesen, die 150 Milliarden sind wohl investiert worden, weil das Militär vom Iran ist zur Sau und Iran ist eine Schwierigkeit. Jetzt müssen wir noch das Spiel fertig machen. Das macht der Trump nicht, deshalb hat er ein paar Mal kritisiert. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass die Iraner sich so dumm werden verhalten, dass der Trump gar nichts anderes kann machen.
Also ganz sicher, nach dem Sommer wird er sicher nichts machen. Meine Gegenprognose vor den Midterms wird ganz sicher das nicht passieren. Das kann er sich nicht auch noch leisten. Jetzt redet man dann eben vor allem über Korruption im grossen Stil. Ob ihm das so schadet wie am Orban in Ungarn, weiss ich nicht. Oder? Er ist ja immerhin noch für 2,5 Jahre ist er gewählt. Aber jetzt haben wir mal eine Prognose gegeben. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Aber ich habe jetzt noch ein kleines Liedli, haben wir da irgendwie zusammengestellt und möchte mit diesem Liedli in die Sommerpause gehen.
Beim Café sagt Roger nein, Markus, doch das muss so sein. Über Wetter, Brot und Bahn habt ihr schon genug getan. Roger, Trump war nie ein Hit, Markus, früher fand ich ihn noch schick. Doch heute sagt er ohne Scherz, der schlechteste Präsident, den's gibt. Roger grinst, hab ich doch gewusst, Markus hebt die Schulter. Sie diskutieren, sie parieren.
Ich wünsche eine schöne Ferien, Markus.
Ja, das wünsche ich dir auch. Und das ist ein super Hit. Das wird ein Sommerhit 2026.
Wir sind im August wieder da. Schöne Woche und gute Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich da der Markus Somm und der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.